Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Salvinis Strategie: Italien vor Neuwahlen, die Koalition zerbricht. Nea Demokratia, die neue griechische Regierung und ihre neue Flüchtlingspolitik. Außerdem Integration unter der Tarnkappe, Armenier in der Türkei. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Es ist etwas kaputt gegangen. Das war in dieser Woche wohl der erste entscheidende Satz. Innenminister Matteo Salvini, also der starke Mann der Lega und bisher noch der starke Mann der italienischen Koalitionsregierung, hatte zunächst nur angedeutet, dass er vorhat, das Bündnis mit den Cinque Stelle zu beenden. Spekulationen darüber gab es allerdings schon vorher und immer wieder auch Gründe und Anlässe. Zuletzt hatten Abgeordnete der Koalitionsparteien bei der Entscheidung über den Schnellbahntunnel Turin-Lyon unterschiedlich abgestimmt. Die Senatsfraktion der Lega für den Weiterbau, die der Cinque Stelle dagegen. Gestern fanden in Rom dann eilig anberaumte Gespräche, unter anderem beim italienischen Präsidenten, statt. Alles mündete in die Forderung Salvinis nach Neuwahlen. Mehr dazu nun von Jörg Seiselberg, unserem Korrespondenten in Rom. Jörg Seiselberg, wie wird es nun weitergehen? Wird sich Salvinis Wunsch nach schnellen Neuwahlen tatsächlich erfüllen?
Zumindest der Wunsch nach Neuwahlen, davon ist sicher auszugehen. Die Regierung hat keine Mehrheit und die Fünf-Sterne-Bewegung könnte theoretisch zwar versuchen, die Demokraten, also die linke Oppositionspartei, ins Regierungsboot zu holen. Dort aber hat man sehr klar signalisiert, dass man dazu nicht bereit sei. Und wenn man dann die Zahlen der Abgeordneten und Senatoren zusammenrechnet in den beiden Parlamentskammern, dann gibt es einfach keine andere denkbare Regierungskoalition, sodass über kurz oder lang der Ministerpräsident Conte wahrscheinlich eher kurz als lang relativ schnell erklären wird, dass er keine Mehrheit hat, zurücktreten muss und dann der Staatspräsident keine andere Möglichkeit hat, als zu sagen, es gibt im jetzigen Parlament keine regierungsfähige Mehrheit, also muss es Neuwahlen geben.
Wie groß ist die Macht des italienischen Präsidenten Mattarella? Wie lange kann er versuchen, andere Möglichkeiten zu finden?
Theoretisch könnte er das Ganze ein paar Wochen rausziehen, Leute beauftragen, auch außerhalb des Parlaments, die dann sondieren zwischen den Parteien, schauen, ob es doch noch irgendwelche Konstellationen gibt, die möglich wären, zumindest für eine Übergangszeit. Das haben wir in den vergangenen Jahren hier häufig erlebt in Italien. Diesmal ist die Situation ein bisschen anders und von daher ist es von dem Politprofi Salvini ein wirklich klug gewählter Zeitpunkt aus seiner Sicht, weil es muss ein Haushalt her in Italien und zwar gibt es da ein Datum von der Europäischen Union. Bis zum 20. Oktober sollen dort Haushaltsplanungen vorgelegt sein und dieses Datum kann man nur erreichen, wenn relativ schnell gewählt wird. Da kann man vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen auch Aufschub bekommen, aber das kann sich nicht endlos hinziehen. Von daher hat auch der Staatspräsident ein Interesse daran, hier möglichst schnell eine Lösung zu finden.
Die italienische Zeitung La Repubblica schreibt schon, das schwarze Peterspiel habe nun begonnen. Die Koalitionspartner schieben sich also gegenseitig die Schuld für das Platzen des Bündnisses zu. Auf der Hand liegt, dass Salvini das platzen wollte. Aber welche Argumente hat er denn, um den Cinque Stelle die Verantwortung dafür zu geben?
Ja, er zeigt auf das, was in den letzten Wochen in Rom in der Regierungskoalition passiert ist. Da hatte es zu diversen Themen Streit gegeben, nicht nur zu der von Ihnen erwähnten Schnellbahnstrecke Turin-Lyon, die Salvini dann ja zum Anlass genommen hat, die Koalition platzen zu lassen, auszusteigen aus dieser Koalition. Auch bei der Justizreform beispielsweise, die vorgelegt wurde vom zur Fünf-Sterne-Bewegung gehörenden Minister, die ist von Salvini in schärfster Form kritisiert worden. Da hatte man den Eindruck, da spricht schon ein Oppositionspolitiker. Auf der anderen Seite die Fünf-Sterne-Bewegung nicht einverstanden mit den Steuervorschlägen, die von der Lega gekommen sind. Und so gibt es viele, viele Themen in den vergangenen Wochen, wo sich die beiden Regierungsparteien verhakt haben, sodass Salvini sagt, was wir jetzt erleben hier bei der Abstimmung über die Schnellbahntrasse, die Spaltung der Regierung hier, das kann man bei vielen, vielen anderen Themen auch sehen. Das war jetzt nur der negative Höhepunkt. Daher von seiner Seite aus jetzt der Schritt, das zumindest die Begründung, die er nennt. Auf der anderen Seite sagt die Fünf-Sterne-Bewegung, sagt auch der Ministerpräsident Conte, das Ganze sei nur ein Vorwand. Salvini schiele auf die Umfragezahlen, die in der Tat sehr, sehr gut für ihn sind. 36% werden da aktuell für ihn vorhergesagt. Damit wäre die Lega die mit Abstand stärkste Partei in Italien. Dass das der Grund ist, dafür, dass Salvini jetzt diesen Schritt gegangen ist, das ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen.
Also steigende Umfragewerte, auch gute Ergebnisse bei den Europawahlen. Viele haben sicher die Bilder noch im Blick von Salvinis Strandtour, freier Oberkörper, Cocktails, Tänzerinnen. Manches wirkt peinlich durch deutsche Augen betrachtet, aber weder Salvini noch seinen Anhängerinnen scheint es etwas auszumachen. Warum ist er damit in Italien so erfolgreich?
Er ist erfolgreich, weil er Themen besetzt, die zumindest in seiner Wählerklientel und rechts der Mitte großen Widerhall finden in Italien. Das ist das Thema Migrations- und Flüchtlingspolitik. Die harte Linie wird von vielen hier gutiert. Er hat auch in der Auseinandersetzung mit den Nichtregierungsorganisationen Punkte gemacht. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt gegen Europa, ein anderes. Und dann hat Salvini, das wird auch von seinen Gegnern anerkannt, etwas, was nicht so weit verbreitet ist unter Politikern. Er hat Charisma, wenn man sich bei Wahlkampfveranstaltungen umhört. Da sind auch manchmal welche dabei, die nicht ihn wählen, von der Linken sind, aber sagen, als Typ ist er schon jemand, der beeindruckt. Also das ist sicherlich etwas, was mit seinem Erfolg ausmacht.
Das war live aus Rom. Jörg Sasselbürger über das Ende der Koalition dort. Vielen Dank. Etwa seit einem Monat ist die neue griechische Regierung im Amt. Das Kabinett stand schon kurz nachdem klar war, dass die konservative Nea Demokratia eine absolute Mehrheit errungen hatte. Schon etwa eine Woche später nahm das Parlament die Arbeit auf. Keine Sommerpause, stattdessen werden reihenweise Gesetze verabschiedet. Wir haben einen Staat, so begründet Regierungschef Mitsotakis diese Eile, der den Bürgern immer wieder Tränen der Verzweiflung in die Augen treibt. Er versprach, Griechenland endlich zu ändern, Ergebnisse erzielen, das sei, so Mitsotakis, das entscheidende Kriterium. Allerdings werden nicht alle Griechinnen und Griechen mit allen Ergebnissen zufrieden sein. Ein Beispiel sind die Änderungen des Universitätsasyls. Viele warten gebannt auf das, was kommt, gerade in der Sicherheits- und in der Flüchtlingspolitik. Rodotea Seralidou dazu aus Athen.
Georgia Spiropoulou sitzt im Büro der griechischen Vereinigung für Menschenrechte und hat viel zu tun. Das Telefon klingelt bei der ältesten Menschenrechtsorganisation Griechenlands auch jetzt im Hochsommer ständig. Die Anrufer wollen informiert oder beraten werden. Die ersten Initiativen der neuen griechischen Regierung in Sachen Flüchtlingspolitik seien besorgniserregend, sagt Spiropoulou. Eine der ersten Reformen dieser Regierung war, das Migrationsministerium erneut dem Ministerium für Bürgerschutz unterzuordnen. Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik werden nicht mehr eigenständig behandelt. Nicht jedes EU-Land hat ein Migrationsministerium. Mit diesen Aufgabenbereichen beschäftigt sich in so einem Fall aber das Innenministerium, nicht, so wie jetzt in Griechenland, das Ministerium, das ausschließlich für staatliche Sicherheit und öffentliche Ordnung zuständig ist. Von der Prüfung des Asylantrags bis zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis wird für alle Angelegenheiten nun die Polizei zuständig sein. Das ist ein Schritt zurück. Tatsächlich setzt die konservative Regierung sehr auf den Aspekt der Sicherheit des Staates. Sie will die Grenzübergänge zur Türkei stärker kontrollieren, illegale Migration eindämmen. In Zusammenarbeit mit der griechischen Küstenwache schwebt seit Ende Juli ein Aufklärungszeppelin der EU-Grenzschutzagentur Frontex über der Küste vor der Ägäisinsel Samos. Vorerst für einen Monat, so Frontex. Der Vize-Bürgerschutzminister, zuständig für Migrations- und Flüchtlingspolitik, Panayotis Koumoutsakos, sagte dazu im griechischen Fernsehen, man wolle mit Ankara im Rahmen des EU-Türkei-Deals enger zusammenarbeiten. Durch den Zeppelin werden wir genau wissen, wann die Schlepper die Boote losschicken. Wir werden die türkische Seite informieren, können uns dem Boot nähern. Dann folgt eine Reihe von Aktionen. Georgios Spiropoulou von der griechischen Vereinigung für Menschenrechte fragt sich, welche Aktionen der Vizeminister damit meinen könnte. Wir sehen auch, was in Italien passiert und dass Frontex eine immer größere Rolle spielt. Und es wird Aufklärungstechnik benutzt, um die Meere großflächig zu kontrollieren, Drohnen oder eben der Zeppelin, um die Flüchtlinge fernzuhalten. An welchem Punkt der Reise passiert das? Und bringt das nicht das Leben der Geflüchteten in Gefahr? Nicht nur an den Grenzen zur Türkei setzt die neue konservative Regierung auf mehr Sicherheit. Sie will in den Städten 1500 Polizisten einstellen. Auch patrouillieren seit wenigen Tagen Spezialeinheiten schwarz gekleideter, schwer bewaffneter Polizisten durch die Athener Innenstadt und die Innenstadt von Thessaloniki. Gerade ältere Menschen begrüßen das, so wie dieser Athener. Das ist sehr positiv. Diese Regierung ist von Anfang an sehr aktiv. Sie will etwas bewirken. Es kann doch nicht sein, dass sich autonome Straßenschlachten mit der Polizei liefern und keiner wird festgenommen. Bisher war aber genau das der Fall. Und künftig soll die Polizei auch leichter als bisher die Universitäten stürmen können. Das war bisher nur bei schweren Verbrechen der Fall oder wenn der Rektor die Erlaubnis dazu gab. Das Gesetz dazu, ein Wahlkampfversprechen der konservativen Nea Dimokratia, wurde gestern erst verabschiedet. Mit der neuen Regelung kann die griechische Polizei nun jederzeit eingreifen, wenn es illegale Aktivitäten gibt, so der Gesetzestext.
Ein Bericht von Rodothea Seralidou. Ausführliche Informationen zum Universitätsasyl hören Sie heute Nachmittag in Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk. Scheu und verletzlich wie eine Taube, so fühle er sich in der Türkei oft, schrieb der türkisch-armenische Journalist Rand Dink in seiner letzten Kolumne. Dink schrieb aber auch, er vertraue darauf, dass niemand in der Türkei einer Taube etwas zuleide tue. Am nächsten Tag wurde er von einem türkischen Nationalisten mit einem Kopfschuss getötet. Er starb am 19. Januar 2007. Dieses Datum ist vielen Armeniern ebenso schmerzlich bewusst wie der 24. April 1915, der Tag, an dem die Deportationen der Armenier und die Massaker im Osmanischen Reich begannen. Seit dem Völkermord von 1915 waren viele Armenier in alle möglichen Länder gegangen. Doch einige ihrer Nachfahren leben noch immer in der Türkei. Wie gelingt ihnen das? Susanne Güsten berichtet aus Istanbul.
Elegante Bauten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert säumen die Istiklalstraße im Herzen von Istanbul. Die knallrote Straßenbahn verkehrt schon seit mehr als 100 Jahren hier. Ein Straßenmusiker spielt vor dem Altbau, in dem Robert Koptaş arbeitet.
Wir sind hier in Beyoğlu, dem kosmopolitischsten Stadtviertel von Istanbul. Dieser Stadtteil war schon seit byzantinischer Zeit weltoffen und er ist schon immer das kulturelle Zentrum der Stadt. Viele Volksgruppen lebten hier, Griechen, Juden, Levantiner, Türken, Kurden und natürlich auch Armenier.
Koptaş ist selbst Armenier. Er leitet den einzigen armenischen Buchverlag der Türkei. Aras heißt der Verlag. Er ist in einem Kellergeschoss untergebracht und hat in seinem 26-jährigen Bestehen rund 250 Bücher veröffentlicht. Koptaş holt den neuesten Titel aus dem Regal.
Das ist das Lied des Brotes von Daniel Varojan, dem größten armenischen Dichter seiner Zeit. Varojan ist 1915 umgebracht worden. Das Manuskript wurde damals beschlagnahmt, aber später durch Bestechung gerettet. Wir legen hier erstmals eine türkische Übersetzung vor.
Mehr als 2 Millionen Armenier lebten vor 1915 in Istanbul und Anatolien, auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Nach dem Völkermord waren es 80.000. Heute gibt es noch rund 50.000 Armenier in der Türkei, fast alle in Istanbul, wo sich die Nachfahren der überlebenden Armenier aus ganz Anatolien gesammelt haben. Robert Koptaş ist einer der wenigen, die offen darüber sprechen, was es bedeutet, heute als Armenier in der Türkei zu leben.
Das ist nicht leicht, das will ich gleich vorausschicken. Wir sind uns dessen im Alltag nicht immer bewusst, weil wir diese Lebensweise verinnerlicht haben. Aber mit etwas Abstand ist zu erkennen, dass wir bestimmte Überlebensstrategien entwickelt haben.
Die deutlichste Strategie seien die Namen von Armeniern in der Türkei, erläutert Koptaş.
Armenier hier haben in der Regel einen wahren Namen, den armenischen Namen, mit dem sie von Familie und Freunden angesprochen werden, und daneben einen amtlichen türkischen Namen. Ich zum Beispiel heiße Robert, das ist armenisch. Aber auf meinem Personalausweis steht Murat als Vorname, ein türkischer Name.
Den türkischen Namen haben seine Eltern bei seiner Geburt eintragen lassen, wie das viele armenische Eltern tun, damit ihre Kinder als Armenier unerkannt bleiben können. Beim Wehrdienst etwa, aber auch in alltäglicheren Situationen. Koptaş macht selbst manchmal davon Gebrauch.
Ich verstecke mich nicht hinter meinem türkischen Namen, aber wenn ich in der Kaffeebar nach dem Namen gefragt werde, dann lasse ich meistens Murat auf den Becher schreiben, weil es einfacher ist und weil ich nicht von jedem sofort als Armenier erkannt werden will.
Andere Armenier legen sich im Geschäftsleben türkische Namen zu, die dann zwar nicht im Personalausweis, aber auf der Visitenkarte stehen. Ihre Nachnamen sind oft ohnehin schon türkisiert, so wie der von Koptaş.
Meine Familie heißt eigentlich Shirvanyan, aber das ließ die türkische Behörde nicht gelten, als in den 1930er Jahren die Familiennamen registriert wurden. Der zuständige Beamte weigerte sich, das aufzuschreiben und verpasste meinem Großvater den türkischen Namen Koptaş. Statt Robert Shirvanyan bin ich heute also Murat Koptaş. Das bringt unsere Lage hier eigentlich auf den Punkt.
Der Zwiespalt der türkischen Armenier reiche aber noch viel tiefer.
Armenier werden in der Türkei unterdrückt. Aber wenn sie öffentlich gefragt werden, wie es ihnen hier geht, dann sagen 9 von 10 Armeniern, dass es keinerlei Diskriminierung gibt, dass sie hier keine Probleme haben und dass das alles Erfindungen des Auslands sind. Manche glauben das wirklich. Sie haben sich das eingeredet. Aber auch wenn sie es nicht glauben, sagen sie es nach außen. Darum vertreten viele Armenier in der Türkei auch öffentlich die Auffassung, dass es keinen Völkermord gegeben habe.
Die Armenier in der Türkei seien dadurch seelisch deformiert, stellt Koptaş fest.
Wir führen alle ein Doppelleben, ob wir es wollen oder nicht. Über kurz oder lang integriert man diese Verdrängung in sein Leben. Sie wird zur Lebenslüge. Deshalb sind wir Armenier in der Türkei alle etwas schizophren. Wir brauchen solche Strategien, um mit dem Trauma und der Angst fertig zu werden und weiter hier leben zu können.
Denn die Angst ist immer da. Die Massaker vor 100 Jahren, die Pogrome vor 60 Jahren, der Mord an dem armenischen Wortführer Hrant Dink vor 12 Jahren und die fast alltäglichen Angriffe in Wort und Tat sind den Armeniern der Türkei stets präsent. Die Mutter von Robert Koptaş fürchtet um ihn, weil er öffentlich als Armenier auftritt. Auch er selbst ist nicht frei davon.
Ich kann nicht behaupten, dass ich keine Angst habe. Die spüre ich schon. Wenn man etwas riskiert, dann hat man Angst. Aber ich bin entschlossen, trotzdem zu sagen, was ich denke. Vor allem über dieses Thema.
Darum geht es auch bei seiner Arbeit im Aras Verlag, erklärt Robert Koptaş.
Wir haben da einen ganz naiven, humanistischen Ansatz. Denn, ich sage es mal christlich, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie es wüssten, wenn sie uns Armenier besser kennen würden und mehr über uns wüssten, dann würden sie verstehen, dass wir auch Menschen sind und nichts Böses im Sinn haben. Dazu wollen wir mit unseren Büchern beitragen.
Eine Reportage von Susanne Güsten. Mehr von ihr über die Integration von Fremden in der Türkei. Morgen in den Gesichtern Europas. Leben mit der Zuwanderung. Dann geht es auch um Flüchtlinge aus Syrien oder Afrika. Gesichter Europas morgen Samstag ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Europa heute mit Gerwald Herzer.